begrüße dich sehr, sehr herzlich an einem Montag und für uns, auch für den Kepler-Salon, an einem ungewöhnlichen Montag. Es ist der erste Feiertag, den wir jetzt auch in das Programm mit aufgenommen haben und es ist auch für uns Experiment und ich freue mich umso mehr, Sie hier alle begrüßen zu können, weil es nicht selbstverständlich ist, am Feiertag in Linz ein Programm zu bieten und auch Publikum zu begeistern, vor allem auch, wenn das Wetter so schön ist. Ich möchte sehr, sehr herzlich die Claudia Wied begrüßen, unser Gast für diesen heutigen Abend, und Sie vorab aber noch ein bisschen in den Kepler-Salon einführen. Es sind einige neue Gesichter dabei, die den noch nicht kennen und die Informationen vielleicht ganz hilfreich finden. Kepler-Salon hat für jeden Abend, für jedes Programm ein kleines Heftchen zur Verfügung gestellt, wo es einfach die Biografie des Gastgebers drinnen finden, eine Kurzeinführung in das Thema. Das Ganze können Sie als Sammelband vom Kepler-Salon eben erwerben. Da gibt es auch eine Mappe, das Team ist gerne für Sie zur Verfügung, um Ihnen da zur Seite zu stehen. Weiters ist der Kepler-Salon auch eine Stempelstelle für den Kulturpass. Das können Sie an der Bar erwerben und sich eben Ihre Punkte sammeln. Die das schon gemacht haben, sind wahrscheinlich schon an der Bar gewesen. Wir haben auch hier im Kepler-Salon WLAN eingerichtet. Das wird auch immer mehr gefragt und genutzt während der Salons. Es gibt dann auch noch Gastronomie und Versorgung. Der Sebastian ist heute die Vertretung für die Firma Keinzel, die das normalerweise betreibt. Es ist auch während dem Salon gerne gesehen, wenn Sie Getränke noch brauchen oder wollen. Es soll eine gemütliche Atmosphäre sein und dass wir uns dem Thema einfach so nähern. Ich möchte meinen Gast vorstellen, freue mich sehr, die Leiterin des Boltzmann-Instituts für HTA in Wien, Claudia Wied. Sie selbst ist von der Ausbildung her Kommunikationswissenschafterin und Psychologin in Wien studiert und dann in Ohio auch noch die Politikwissenschaften ergänzt und war lange, lange Zeit in der Akademie der Wissenschaften verankert als freie und auch feste wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist damit auch schon wirklich Begründerin mit gewesen und eine der führenden Kräfte in der Bereitstellung überhaupt und Antrag für die HTA und die Ludwig-Boltzmann-Institut, die den Diensten Antrag angenommen hat, das jetzt seit 2006 eben gibt als Gesellschaft, als Forschungszentrum. Genug ist nie genug. Unser Thema, genug ist nie genug oder mehr an Medizin, auch zu viel sein. Wissenschaftsdisziplin Health Technology Assessment. Ich bin selbst sehr gespannt darauf. Ich komme nicht aus diesem Bereich und freue mich jetzt sehr auf die Intro von Ihnen. Und wir werden dann das immer wieder öffnen zur Diskussion. Eine Bitte haben wir. Wir beide sind auch mit Mikrofone ausgestattet. Das wäre normalerweise nicht notwendig in diesem Rahmen. Ist für uns aber so, dass wir die Sachen gerne aufzeichnen und eben dann online zur Verfügung stellen. Also wenn Sie Beiträge haben und Fragen, würden wir Sie bitten, das gereichte Mikrofon auch zu nehmen, damit wir auch Ihre Fragen dokumentiert haben und nicht nur die Antworten dann auf dem Audiodokument haben. Herzlich willkommen und bitte um Ihre Intro.
Ich bedanke mich immer bei Ihnen, dass Sie überhaupt Interesse zeigen, einen Montag, Ostermontag am Abend hierher zu kommen. Ich habe erwartet, dass vielleicht 5 Menschen hier sitzen. Ich finde das ziemlich ungewöhnlich, dass Sie sich die Zeit da jetzt hier nehmen. In diesem wunderschönen Ambiente. Ich bin ziemlich beeindruckt. Ich war vorweg etwas erstaunt, dass er mich hierher eingeladen hat. Und so viel ich weiß, war das der Direktor Hanagur von Elisabethinen, der das vorgeschlagen hat. Ich bin zugegebenerweise ein bisschen aufgeregt, weil das, was ich gemein in meinem Leben tue, ist als Wissenschaftlerin aufzutreten und irgendwie am Podium oben zu stehen und dann irgendwie vor einem Fachpublikum Fachquatsch von mir zu geben. Jetzt bin ich hier vor einem Publikum, wo ich gar nicht weiß, wer Sie sind. Ich gehe mal aus, dass Sie Laien sind, obwohl ich jetzt einmal, wenn ich Ihre Gesichter mir anschaue, mir einmal vor, und Sie werden sich gleich die Frage stellen, wie viele Mediziner denn hier im Raum sind und wie viele Leute von der Industrie denn hier sitzen, das möglicherweise gar nicht so ein Fach, so ein Laienpublikum ist. Aber letztendlich, worüber ich heute Abend reden werde, ist ein Thema, das nicht ein Fachpublikum angeht, sondern uns alle was angeht. Und dass diese Diskussion hier und jetzt eigentlich für mich der Startpunkt ist, dass das viel mehr unter Menschen gehört, dieses Thema, worüber wir reden werden. Was ich tun werde, ist, dass ich Ihnen einmal dieses seltsame Wort Health Technology Assessment erläutern werde, was das eigentlich ist oder was ich so in meinem Berufsalltag so tue. Man hat mir die Vorgabe gegeben, ich darf keine Vorträge halten. Also das hat 15 Folien, es dauert ungefähr 20 Minuten. Und danach werde ich versuchen, mit Ihnen so etwas wie ein Experiment zu machen. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich das tue. Das heißt, es mag schrecklich scheitern. Versuchen wir es gemeinsam über etwas, uns einer schwierigen Fragestellung der Grenzwertsetzung in der Medizin zu nähern, indem ich Ihnen häppchenweise Informationen gebe und Sie bitte mitzudenken, wie viel Information Sie brauchen, wie viel Sie wollen, um welche Art von Werturteile zu fällen. In diese Richtung werden wir uns ungefähr fortbewegen. Und jetzt frage ich Sie, wie viele Mediziner sind denn oder Medizinerinnen sind denn hier im Raum? Keine Deklarierten. Und wie viel von der Industrie, Pharmaindustrie oder Medizinprodukteindustrie sind hier? Zwei, okay, gut. Ich frage das deshalb erstens einmal aufgrund dessen, wie ich rede, also wie viel ganz schreckliche Medizinvokabeln ich verwende, und zum Zweiten weiß ich, dass ich nicht kein geliebter Mensch bin von bestimmten Berufsgruppen, und deswegen weiß ich am liebsten von vornherein, wer die sind, die mich möglicherweise nicht lieben. Okay. Wer hat das Wort Health Technology Assessment denn schon mal gehört? Wem sagt das was? Okay. Also ich habe in der Akademie der Wissenschaften dieses Arbeitsgebiet ja aufgebaut im Institut für Technikfolgenabschätzung. Das heißt, es ist einfach nichts anderes mit Technikfolgenabschätzung. Sprich, man schaut sich an, welche Technologien eigentlich welche sozialen Auswirkungen haben. Wobei soziale Auswirkungen ein Vielfaches sein kann. In diesem Sinne in der Medizin sind eben nicht nur die medizinische Perspektive, sondern sehr wohl auch, in welchem organisatorischen Umfeld eine Technologie angesiedelt ist, wer es anwendet, was für Lernkurven es gibt, etc., etc. Dieses Gebiet des Health Technology Assessment, ich werde das jetzt in diesem Mini-Vortrag und mit HTA abkürzen, ist nichts anderes wie wissenschaftliche Entscheidungsunterstützung. Und wen unterstützen wir? Die Gesundheitspolitik unterstützen wir mit unserer Art von Wissen, indem wir systematisch Wissen offenlegen. Das heißt, wir schaufeln Wissen zusammen, was es gibt, was es niedergeschrieben gibt, legen es offen, legen es zur Verfügung, schauen eben nicht nur aus medizinischer, sondern aus anderer Perspektive drauf und machen das eben aus verschiedenen Disziplinenperspektiven. Das tut weh, das tut sehr weh, weil gemeinhin hat in der Medizin immer nur der Mediziner und die Medizinerin etwas zu sagen gehabt. Seitdem das Geld etwas knapper geworden ist, schaut man eben auch aus ökonomischer Perspektive auf die Medizin. Und das, was wirklich wehtut, ist nicht das, was man offenlegt, was an Wissen vorhanden ist, sondern das, was man sagt, ja, aber das sollte man eigentlich wissen, bevor man eine große Investitionsentscheidung trifft. Und das sind die wunden Punkte, dorthin zu schauen, wo man etwas nicht weiß und trotzdem handelt. Das heißt, ich verbringe ungefähr 50% meines Berufslebens mit ungeliebt sein oder mit offensiven Streiten. Das ist aber so, das gehört dazu, weil man einfach Dinge in Frage zu stellen beginnt. Noch einmal, was ich sage ist, es ist wissenschaftliche Entscheidungsunterstützung, aber es nimmt die Entscheidung nicht vorweg. Das heißt, entscheiden muss wer anderer. Was wir tun in unserer Disziplin, in unserem Beruf, ist das Wissen zusammenzubringen und offen zu legen, darzulegen, dem Politiker oder der Administration hinzulegen, und die müssen dann Entscheidungen treffen. Die Entscheidung selbst ist ein Werturteil, und das, dort werden wir eben heute im Laufe des Abends hinkommen, dass Sie das für sich selbst merken, die Werturteilhaftigkeit hineinkommt. Weil Fragen zu stellen über, was ist eigentlich angemessene Medizin, was ist Bedarf, was ist Fortschritt, was ist Nutzen, das ist ein Werturteil. Und das Werturteil wird gefüttert durch eben das Wissen, was wir da so zusammentragen. Und die Entscheidungsunterstützung ist eben nicht nur über medizinische Leistungen, also über eine Therapie oder eine Diagnostik, sondern auch über Ressourcenallokation. Nämlich, wenn ich ganz viel Ressourcen in einem Gebiet ausgebe, dann fällt es mir woanders. Das ist ganz logisch. Und selbst wenn wir 15, 20, 25, 50% unseres Gehaltes zahlen für das Medizinsystem, werden die Ressourcen immer limitiert sein. Das heißt, wir müssen uns den Kopf darüber zerbrechen, wohin wir es allozieren und wem wir es geben, wofür wir es ausgeben. Noch einmal, was wir tun, ist einfach nur Entscheidungsunterstützung. Die Entscheidung selbst muss wer anderer fällen, Und das, der Politiker oder die Administration kann sich dem nicht enthalten, dass die diejenigen sind, dass sie die Entscheidung fällen müssen. Aber diese Art von Wissen, das wir produzieren, erleichtert die Argumentation. Das heißt, es bringt plötzlich, und dort kommt eben die Konfrontation mit der Profession Medizin her, es bringt plötzlich die Politik, die Gesundheitspolitik und die Administration auf dieselbe Augenhöhe. Das heißt, man hat dieselbe Argumentation, man geht in dieselbe, wird auf dieselben Augenhöhe in die Verhandlungen, in Budgetierungs-, in Investitionsverhandlungen hinein. Und dort kommt die Brisanz her, dass ein Expertentum plötzlich aus der Balance gerät, dass andere ebenso viel Wissen haben zu einer Intervention. Und obendrein möglicherweise, und das ist jetzt schon sehr suffisant gesagt, wischt es den Sand aus den Augen, dass möglicherweise gar nicht so viel permanenter medizinischer Fortschritt stattfindet, wie gemeinhin weiß gemacht wird. Aber eben, und dort kommt vielleicht die Diskrepanz und dort kommt die Konfrontation her, es bedarf einen gewissen Mutes, weil Mediziner sind, haben in unserer Gesellschaft einen enormen sozialen Status und etwas in Frage zu stellen, was bis jetzt nicht in Frage gestellt worden ist, ist nicht ganz einfach. Wo wird dieses Arbeitsgebiet jetzt eingesetzt oder wo wird eigentlich Wissen zusammengetragen und nur in zwei Bereichen, welche Ihnen jetzt mehr oder weniger vorexerzieren, wie wir das tun. Das ist dort, wo es vermuteterweise Überversorgung gibt, aber natürlich auch Unterversorgung oder Fehlversorgung. Dort, wo es regionale Varianzen gibt, also wo in einer Region was gemacht wird und in einer anderen Region wird es nicht gemacht, aber letztendlich ist das medizinische Ergebnis das gleiche. Das heißt, die Erkrankungsraten und die Todesraten sind genau dieselben. Also fragt man sich, warum machen es die einen so und die anderen anders? Medizin als Glaubensfrage sozusagen. Dann gibt es sowas wie rationale Einkaufspolitik, also dass man sich genauer anschaut, was ist eigentlich der Bedarf, zum Beispiel bei Herzschrittmachern, das ist ein zukünftiges Gebiet, dass man sich genauer anschaut, wie hochtechnologisch muss das Gerät sein, das ich implantiere, oder wie niedrigtechnologisch kann es auch sein, um den Zweck zu erfüllen. Da gibt es ganz große Interdependenzen eben zwischen der Ärzteschaft und der Industrie, wonach eben nicht immer nur rational gehandelt wird. Dann, woran wir intensiv arbeiten bei uns im Institut, ist sowas wie, was kann in die Leistungskataloge hineinkommen in einem solidarischen Gesundheitssystem? Wie viel Nutzen muss eine medizinische Intervention bringen, um noch von einem Solidarsystem überhaupt finanziert werden zu können oder zu sollen? Dann die Unterscheidung zwischen Bedarf und Nachfrage. Da geht es in die Richtung, dass wenn wir Gesundheitsplanung machen, dann bedeutet das immer eine Fortschreibung des Gegebenen. Das heißt, wir schauen uns an, wie viele Leistungen in einer bestimmten Region nachgefragt werden und schreiben es fort hochgerechnet mit der Demografie oder mit der technologischen Entwicklung. Aber das ist zunächst einmal die Nachfrage, das ist nicht der Bedarf. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Gebiet, weil den Bedarf zu definieren, dazu fehlt es letztendlich auch an einer Methodik. Aber zunächst ist es eben die Definition, das auseinander zu trennen, was Bedarf und was Nachfrage ist oder wie auch die Nachfrage durchaus geschürt werden kann nach medizinischen Leistungen. Und dort, Punkt 6, dort wo ich eben gerne dieses Experiment mit Ihnen heute wagen möchte, ist diese Grenzwertdiskussion, wie weit gehen wir mit unserer Medizin oder wo sagen wir als Solidarsystem genug? Wollen wir jemals ein Genug sagen? Okay, jetzt gehe ich durch diese zwei Fallbeispiele durch, um Ihnen vorzuexerzieren, wie wir unseren Alltag gestalten, welche Art von Wissenschaft wir da betreiben, also wie wir so das tun, wie wir es tun. Eine Fragestellung, die bereits Mitte der 90er Jahre an uns herangetragen worden ist, dass Österreich deutlich häufiger, in zweistelligen Zahlen häufiger, ein bestimmtes Präparat, das Sie wahrscheinlich in erster Linie auf dem Radsport kennen, Erythropoetin, kurz genannt EPO, dass also Österreich weit über den anderen westlichen Ländern einen Verbrauch hatte und auch inzwischen immer noch hat. Und deswegen war eben die Vermutung, sind jetzt alle anderen unterversorgt oder ist Österreich überversorgt mit diesem Präparat? Was machen wir? Wir tun nichts anderes, als uns jetzt die klinischen Studien zusammenzusammeln, nach bestimmten Studientypen, aber das ist jetzt in diesem Forum hier völlig irrelevant. Also wir schauen uns an, wie kann man feststellen, ob etwas einen Nutzen, einen medizinischen Nutzen hat, und in diesem Fall von Erythropoetin, und da geht es eben bei Tumoranämie, es geht nicht um den Radsport, sondern es geht um kranke Menschen. Woran kann ich den Nutzen festmachen? Also ich kann den Nutzen daran festmachen, dass ich mir anschaue, inwiefern der HB-Wert gesteigert wird, inwiefern der Transfusionsbedarf verringert wird oder sogar verhindert wird. Und diese beiden, wir nennen das Surrogatprogramm, also diese beiden Endpunkte gemeinsam, inwiefern die Lebensqualität des Patienten oder der Patientin sich verändert, sprich inwiefern der oder diejenige weniger anämisch oder müde ist. Gut, dann haben wir uns also diese ganzen Studien angeschaut, sind zunächst einmal draufgekommen, dass, wenn man nur die Abstracts der Studien liest, gemeinhin ungefähr 50% der Patienten auf dieses Präparat ansprechen, definiert eben an den Werten, dass der HB-Wert gesteigert wird oder sonst der Transfusionsbedarf verringert wird. Dann sind wir in die Studien hineingetaucht und haben bemerkt, dass, nachdem offensichtlich nicht genug Patienten auf dieses Präparat angesprochen haben, der Endpunkt, nämlich die Definition, dass zumindest 2 Gramm pro Deziliter ansteigen muss danach, und das ist total wissenschaftspolitisch völlig illegitim, im Nachhinein der Endpunkt verändert wurde, dass nämlich auch bei 1 bis 2 Gramm pro Deziliter ansprechen bereits jemand als Responder, also jemand, der auf das Präparat anspricht, bezeichnet wurde. Die wurden dann als Teilresponder genannt. Aber warum sagt man jetzt, dass eigentlich Ansprechen oder das, was wir also, wenn wir uns der Nutzendefinition nähern wollen, EPO hat einen Nutzen, wenn es bei den Patienten zumindest ein Ansprechen auf 1 bis 2 Gramm pro Deziliter. Warum ist das so? Weil aus Lebensqualitätsstudien wir wissen, dass der Mensch einen Unterschied in seinen anämischen Gefühlen erst dann erkennt, also wo es einen Unterschied, ein subjektives Empfinden, einen Unterschied macht, wenn es eben einen bestimmten Anstieg hat und wenn es nicht irgendwie marginal ansteigt, sondern eine bestimmte Menge ansteigt. Okay, und obendrein also ist bei ungefähr 30% der Patienten weniger Transfusionen zu geben. Jetzt werden Sie sich fragen, warum erzählt die uns das alles? Das ist ja ein uraltes Thema. Es ist kein uraltes Thema. Aber trotzdem bleiben wir jetzt einmal bei der Ökonomie noch. Was haben die Institutionen, nämlich eine Erythropoietintherapie kostet ungefähr um die 12.000 Euro. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist, wenn es die Menge kriegt, sehr viel. Es geht um einen hunderte Millionen Euro Markt in Österreich und auf der Welt noch natürlich viel mehr. Jetzt haben 2 Institutionen sich dieses Assessment von uns genommen und geschaut, was machen wir jetzt damit? Und haben eben weiterhin jedem Patienten das verschrieben, der es früher schon, also immer schon verschrieben bekommen hat. Er hat aber nach 4 bis 6 Wochen geschaut, ob derjenige darauf anspricht. Nachdem man eben gewusst hat, dass nur ungefähr 25-30% auf dieses Präparat überhaupt ansprechen und die anderen eben es bekommen, ohne dass die was davon haben, hat man retrospektiv, also sprich im Nachhinein, geschaut, ob die Patienten darauf ansprechen. Und haben eben gezeigt oder gesehen, dass sie nicht darauf ansprechen, haben das Präparat entweder noch 2 Wochen länger gegeben oder gleich abgesetzt. Und Kraft dessen, dass man einfach hingeschaut hat, ob der Patient was davon hat, kam es bei 2 unterschiedlichen Institutionen, in diesem Fall bei der Steiermärkischen Krankenanstaltgesellschaft und bei der Wiener Gebietskrankenkasse, zu einer Reduktion der Ausgaben um ungefähr minus 17 bzw. der Verordnung minus 18%. Das ist viel, das ist ein Fünftel, das ist viel. Und da geht es, wie gesagt, da geht es um Millionen von Euro auch. In den anderen Institutionen, also das war 2000, 2001, wo einzelne Institutionen begonnen haben zu reagieren.
Entschuldigung, also dieser Rückgang an EPO-Gaben, ist das 20% oder 20% Rückgang an medizinischen Kosten?
Nur für EPO. Indem man es aber nicht vorweg den Patienten nicht mehr gegeben hat, sondern nachher geschaut hat, ob die nicht darauf angesprochen haben, das einfach abgesetzt.
Das Ansprechen ist definiert worden über diesen...
Das Ansprechen ist definiert worden, dass der HB-Wert, also das im Blut, das ja, etwas tut. Ja.
Also nicht das subjektive Empfinden des Patienten, sondern dieser Messwert.
Ja, weil da eben, weil man aus Lebensqualitätsstudien weiß, dass dieser Messwert gepaart ist mit...
Mhm. Okay, na danke, das war okay. Zum Verständnis.
In Rest Österreich hat man eben nichts getan, sondern weiterhin zugeschaut, wie die Kosten sich entwickeln. Und das ist eben der feine Unterschied zwischen den beiden Institutionen. Und da möchte ich nur anmerken, dass diese Institutionen, diese haben halt Gelder freigemacht, um die woanders zu investieren. Ohne, dass irgendjemandem etwas weggenommen worden ist. Aber es gäbe vielleicht einen Grund, dass man ab und zu jemandem etwas wegnimmt. Okay, Österreich ist Europameister im Umsatz von EPO. Weiterhin. Inzwischen wurden 2007, und Leute wie Männer 1, die ja permanent die Studienlage mit beobachten, haben das die ganze Zeit gewusst, weil wir gesehen haben, dass Studien abgebrochen werden. das eben bei einem überzogenen Zielwert, also wenn unser Eins, also die wir hier sitzen, gesund sind, haben ungefähr einen HB-Wert von 12, 13. Wenn man bei Tumorpatienten oder auch bei Dialysepatienten den Zielwert auf 14, 15 in die Höhe pusht, so wie bei Radsportlern, dann kommt es bei bestehendem Tumor zu einem Tumorwachstum, wird der Tumor angeheizt durch EPO. Oder es kommt zu eben behandlungspflichtigen kardiovaskulären Folgewirkungen. Das heißt, meine Aussage ist, es gibt ein zu viel an Medizin, wenn zu viel übers Ziel hinaus geschossen wird. Noch einmal, Österreich ist Europameister im Umsatz mit EPO. In einzelnen anderen Ländern hat man also auch in dem ziemlich renommierten Journal Lancet Oncology, gab es dann Februar 2008, wie gesagt, im Jahre 2007 gab es die ersten Studien, die einen Hinweis dafür gegeben haben, dass es eben zu viel an EPO durchaus auch gibt. Im Februar 2008 gab es dann eben ein Zitat in diesem Journal, wo es Removal of this dangerous intervention from clinical practice. Eine sehr mutige Aussage dafür, dass das in der Onkologie gebende Praxis ist, wobei ich nicht sage, dass es so völlig abgeschafft werden muss, sondern dass eben die Zielwerte, dass man, wo man es hinaufputscht, den Zielwert, dort ist der Punkt. Inzwischen ist es in Wahrheit gar kein ökonomisches Thema mehr. Es geht ja gar nicht mehr darum, dass um den Millionenmarkt EPO, sondern es geht darum, dass EPO eben schon so alt ist, das heißt, der Patentschutz ausgelaufen ist und das Äquivalent zu den Generika, ich weiß nicht, ob Sie dieses, also ein Generikum ist wirkstoffident nach Ablauf des Patentschutzes. Und dann gibt es eben die biotechnologisch hergestellten Präparate, die haben dann keine Generika als Nachfolge nach dem Patentschutz, und das nennt sich Biosimilars, die Nachfolge, wenn der Patentschutz abgelaufen ist. Und diese Biosimilars sowie die Generika sind kostengünstiger. Und hier wird jetzt eben mit einem enorm offensives Marketing betrieben. Jemand sagt, na schaut jetzt einmal, unsere Biosimilars sind so viel kostengünstiger, jetzt können Sie noch mehr EPO verschreiben. Was widersinnig ist natürlich, wenn man darüber weiß, die Studien, dass noch mehr EPO möglicherweise nicht zu noch mehr Gesundheit führt. Ein zweites Beispiel, jetzt einmal abgeschlossen damit mit der Aussage, es gibt ein zu viel durchaus. Und das, bitte nehmen Sie dieses Beispiel als symbolisches Beispiel, wo es andere, wenn Sie vielleicht Profilleser sind aus der letzten Ausgabe, da sind ein paar gute Beispiele auch da drinnen. Ein anderes Beispiel ist eben das der regionalen Varianzen, Medizin als Glaubensfrage. Da kam ein Projekt zu uns, das war auch ungefähr im 2000, da hat eine Uniklinik, ein Transplantationszentrum hat gesehen im Vergleich zu den anderen Unikliniken, dass sie ein Präparat bei Transplantationen deutlich häufiger verwenden wie alle anderen weltweit. Und hat eben die Frage gestellt, warum tun das unsere Mediziner so, warum tun es die anderen nicht? Weil die anderen haben dieselben klinischen Outcomes gehabt, sprich also in diesem Fall dieselben klinischen Ergebnisse bei den Transplantationen, sprich also Transplantatabstoßung oder Dysfunktion etc. Dann kann man sie ja messen, ob eine Transplantation gut funktioniert hat. Okay, die Frage an uns, an die Wissenschaftler wieder, wie kann ich Nutzen festmachen? In diesem Fall geht es eben um Zytomegalovirus-Immunglobuline. Der Nutzen ist festzumachen, dass eben eine Infektion oder eine CMV-Infektion oder Erkrankung verhindert werden kann. Nur um Ihnen zu zeigen, worum es da geht, und dieses Projekt haben wir damals eigentlich noch in Schillingwerten gemacht, die waren um einiges namhafter. Weil wenn man sich das durchrechnet, dass diese eine Uniklinik, und das ist ganz bewusst, habe ich die jetzt nicht benannt, weil erstens können Sie ja mitdenken und haben ja eine Ahnung, wie groß die Kliniken in Österreich sind, und zum Zweiten geht es hier nicht um Name-Dropping, sondern darum, um einfach symbolisch zu zeigen, was sich da abspielt. Also das kleinste Transplantationszentrum, das nur 64 Transplantationen pro Jahr macht, hat innerhalb von 3 Jahren um ungefähr 10 Millionen Euro dieses Präparat verschrieben, was die beiden großen Unikliniken nicht, also so wesentlich weniger oder eigentlich nur ganz wenig verschrieben haben. Um das runterzubrechen, 10 Millionen Euro in 3 Jahren heißt, dass ein Präparat um 40 Millionen Schilling pro Jahr verschrieben worden ist, was nicht state of the art ist oder war. Und eben der Controller oder der Uniklinikvorstand berechtigterweise gefragt hat, warum tun wir das und warum tun es denn die anderen nicht? Warum sind unsere klinischen Parameter besser? Sind bei uns weniger Transplantatabstoßungen etc.? Nein, Wann nicht? Okay, die Aussage unserer Arbeit war dann wieder eben der Vergleich. Die anderen arbeiten mit Virostatika, hat genau dieselbe Wirksamkeit wie eben diese Immunglobuline. Was könnte der Mehrwert dieser Immunglobuline sein? Die Aussage war, es gibt keinen Mehrwert, wirken genau gleich, wirken nicht. Das ist wiederum nicht die Aussage, sondern wirken es genau gleich wie die wesentlich kostengünstigeren Virostatika. Wiederum, was wir da tun, ist Papierproduktion. Das kann irgendein Gesundheitspolitiker einfach nehmen und schubladisieren, wenn es ihm nicht passt. Oder es gibt dann doch mutige Menschen, mutige Köpfe, die dieses nicht schubladisieren, sondern lesen und daraus versuchen, eine Klinikpolitik zu machen und irgendwas zu tun damit. Also da war eben auch wieder 2001 war die Publikation dieses Papiers, von uns produzierten Papiers, und damit endet unser wissenschaftlicher Prozess letztendlich. Dann haben sie eine hausinterne Tagung gemacht, und nachdem es aber nicht so viele Transplanteure auf dieser Welt gibt und das ein hochbrisantes Thema war, weil dieses Präparat wurde eben in der Klinik von einer unserer namhaftesten Herztransplanteure dieses Landes verwendet, hat man gesagt, man holt sich die deutschen Transplanteure herein, damit also der Streit etwas kultivierter sich abspielt, wenn natürlich die österreichischen Transplanteure untereinander auch nicht sich gegenseitig wehtun wollen. Gab es dann eben eine Arzneimittelkommissionssitzung, eine Konsensuskonferenz, die in Wahrheit eine Dissenskonferenz war, also ist heftig gestritten worden. Dann kam der Rechnungshof, der hat sich die Zähne daran ausgebissen, weil es eben ein Ärztegesetz gibt, das besagt, dass die letzte Entscheidung immer der Arzt hat, egal was passiert. Ist oft berechtigt, aber nicht immer berechtigt. In der Klinik ging dann der Verbrauch um 31% pro Patient zurück, aber ist keineswegs auf einem internationalen Niveau gelandet. Okay, was lernen wir diesen beiden Beispielen? Es gibt so etwas wie Industrie-Ärzteschaft-Beziehungen, die zum Teil intransparent sich abspielen. Wir haben zum Beispiel bei dem zweiten Beispiel, bei den Transplantationen, natürlich gewusst, und wenn wir, was im Hintergrund ist, dass nämlich Laborassistentenstellen gezahlt wurden, sind von der Firma, die eben dieses Produkt vertrieben haben. Aber dort endet eben die Wissenschaft, dort geht es in die Korruption hinein. Das konnten wir so nicht benennen. Deswegen mussten wir uns auf der Ebene der Studienanalyse bewegen und sagen, dort bringt es einen Nutzen, dort bringt es keinen Nutzen. Ich denke, es gibt diese internationale Bewegung des Transparency International, wo in verschiedenen Branchen, also nicht nur in der Medizinbereich, sondern auch genauso in der Transport, also überall, wo viel Geld fließt, ist das Potenzial. Bauwirtschaft ist auch so ein Gebiet, wo Geld von A nach B verschoben wird und wo einfach Aufträge vergeben werden, so ist es. Und diese Bewegung Transparency International durch mediale Aufmerksamkeit lässt den Blick auf etwas lenken, was möglicherweise nicht ganz gut verläuft. Und es gibt also auch immer mehr Leute aus dem Medizinbetrieb, die durchaus auch bereit sind zu reden darüber, dass etwas nicht so toll läuft, weil eben viele Menschen sehen, dass das Geld in der Medizin einfach zu Ende geht oder dass es beschränkt ist und dass wir es dort einsetzen müssen, wo der meiste Nutzen passiert. So. Bevor ich dann in die nächste Runde gehe, quasi Sie mit ein, versuche einzubeziehen in die Entscheidungsfindung, möchte ich Ihren Blick darauf lenken, dass es so etwas wie Rationalisierung gibt. Weil wenn wir Medien genau lesen, hören wir immer nur, wenn man etwas wegnimmt aus dem System, also wenn irgendein Patient eine Leistung nicht bekommt, dass dann die Qualität des Systems leidet und dass irgendein Patient stirbt, was auch immer, dass es etwas Schlechtes ist. Was ich Ihnen an diesen beiden Beispielen zeigen wollte, ist, dass ein Wegnehmen möglicherweise auch ganz gesund sein könnte oder beziehungsweise eben Geld für was anderes bei anderen Bereichen frei macht. Das eben und die Definition von Rationalisierung ist Unterlassen unnötiger Leistungen oder von Leistungen mit fragwürdigem Nutzen. Versus, und in diese Richtung bewegen wir uns jetzt, Rationierung eindeutig definiert ist durch Vorenthaltung wirksamer Leistungen. Ja, dazu müssen wir wiederum uns auf das Feld begeben, was eigentlich wirksam ist, wie weit wir Wirksamkeit definieren. Aber Rationierung heißt nicht einfach nur etwas wegnehmen. Das ist Rationalisierung, wenn es keinen Nutzen hat. Also mit diesen Begriffen, wenn Sie die Medien konsumieren, lassen Sie sich nicht ablenken. Aber versuchen Sie selbst scharf hinzuschauen, was da passiert mit uns. Das ist jetzt ein Gag, nichts anderes. Es schaut aus, gemeinhin, wie eine Pharma-Werbung. Es ist der Klon einer Pharma-Werbung. Es ist eine Webseite. Have it all heißt Have it all. Wir haben eh schon genug auf gut Deutsch. Das Ausfransen vom Krankheits- und Gesundheitsbegriff, also das soziales Aufmerksamkeitsdefizit, dies nicht ausreichend Euphorie unter uns und so weiter und so fort. Auch das, vielleicht kennen Sie das nicht selbst, bin ich noch krank oder bin ich Menschen gesund? Auf dieser Homepage haben Sie auch einen Selbsttest, wo Sie sich überprüfen können, ob Sie schon krank sind oder eventuell noch gesund sind. Was eindeutig ist, ist, dass viele Dinge immer viel, also dass die Ärzteschaft und die Industrie hochproduktiv ist, dass ganz viele neue Interventionen auf den Markt drängen, wo wir entscheiden müssen, wollen wir es in unserem Solidarsystem drinnen haben oder nicht. Dass aber bei zunehmenden Kosten die Menge des Nutzens, das Ausmaß des Nutzens oder Wirksamkeit abnimmt. Wir sind jetzt, also die Medizin ist jetzt im Augenblick extrem konfrontiert mit den monoklonalen Antikörpern, vor allem in der Onkologie, aber auch in anderen Bereichen. Die Budgets um 20%, 30%, 50% in den Spitälern vor allem haben anwachsen lassen. Und wo es eben ein Bedarf besteht nach klaren Kriterien, was brauchen wir, was wollen wir, wem geben wir es. Die letzte Therapie, das ist die Enzymersatztherapie, das ist in der EU gibt es eine Richtlinie oder ein Gesetz seit einiger Zeit, wo wir sogenannte Orphan Drugs, also Medikamente für ganz kleine, ganz wenige Patientengruppen zugelassen werden, auf der Basis von ganz wenigen schlechten Daten. Nun ist die eine Seite die Perspektive der Orphan Drugs oder der Orphans, sprich der Patientengruppen, die sehr rar sind, natürlich die, wir können nicht warten, bis wir 5000 Patienten in der klinischen Studie haben, wir wollen das Präparat jetzt haben. Die Perspektive des Kostenträgers ist, ja, aber wenn hier ein Präparat zugelassen worden ist auf der Basis von 20 Fallstudien, dann wissen wir zu wenig, ob es wirkt. Dann müssen wir zumindest fordern können, dass diese Patienten in einem Register, also Daten dokumentiert werden, ob die Patienten innerhalb von 5 oder 10 Jahren etwas davon haben, von diesem Präparat. Also das ist, finde ich, eine legitime Forderung danach. Und wie gesagt, es geht um Präparategruppen, die ungefähr 500.000 Euro pro Jahr, also es geht nicht darum, dass die lebenslang oder so, sondern pro Jahr kosten, wo relativ wenig Wissen besteht. Das ist eine Folie, die ich mir aus einem Pharma-Vortrag, ehrlich gesagt, gestohlen habe, weil es eben auch belegt, dass nicht nur Leute, die so sprechen, wie ich spreche, sondern dass auch die Pharmaindustrie sich durchaus bewusst ist, dass der Nutzen geringer wird, die Toxizität der Präparate aber stärker. Um einen gewissen Nutzen zu produzieren, muss ich immer heftiger intervenieren und damit steigt aber auch die Toxizität. Toxizität heißt zum Beispiel, es geht an die Nieren, das ist ein blöder Ausdruck. Also es in den 60er und 80er Jahren wurden Medikamente noch während der Phase der Zulassung oder danach vom Markt genommen, aus 30% wegen geringer, also zu geringer Wirksamkeit und zu 10% wegen zu intensiver Nebenwirkungen, also behandlungspflichtiger Nebenwirkungen. Während bereits in den 90er Jahren waren es ungefähr 46%, also fast die Hälfte der Präparate wurde wegen zu geringer Wirksamkeit und bereits 16% wegen zu heftiger oder zu toxischer Nebenwirkungen vom Markt genommen. Und das merken wir auch, wenn Sie also das tun Sie natürlich nicht, aber ich muss das beruflich tun. Die Zeitschriften, die auch die Börsenberichte im Hintergrund, natürlich, weil das ist die Aufbereitung des Marktes, sind die Börsenberichte davor. Sie anschauen, welche Präparate wieder vom Markt genommen werden müssen, davor oder danach, aufgrund hoher Toxizität oder aufgrund extremer Nebenwirkungen, dann nimmt das zu. Das ist ganz eindeutig. So, und jetzt begeben wir uns genau in diese Runde hinein, wo ich das habe ich noch nie gemacht. Das ist eine fragile Angelegenheit, weil ich nicht weiß, ob wie viele Krebskranke hier im Raum sind, also wo Werturteile bereits mit Ihnen als Individuum was zu tun haben. Es geht darum, herauszufinden, für sich herauszufinden, wie viel Nutzen ist eigentlich genug Nutzen, um überhaupt in einem solidarischen System noch finanziert zu werden. Also den Begriff Nutzen, Wirksamkeit für sich selbst zu definieren, was halte ich aus und wie viel Medizin ist ganz stark von Hoffnung getragen, wie viel Hoffnung bringe ich ein, ob es etwas wirkt oder ob es nicht wirkt. Erstens, wie viel Schaden nehme ich dafür in Kauf? Und der Schaden meine ich jetzt zunächst einmal nicht die Kosten, den monetären Schaden, sondern die Nebenwirkungen. Wie diese Balance zwischen Nutzen und Nebenwirkungen. Und dann natürlich auch die Kosten. Aber das, wie gesagt, das ist mir nicht das Vordringlichste, über die Kosten zu sprechen. Bevor wir mit diesem Gedankenexperiment beginnen, noch eine von diesen typischen Werbungen, die Gott sei Dank inzwischen aus ethischen Gründen wieder weggenommen werden müssen, weil Sie sehen hier vier junge, hübsche, wohlhabende Menschen und oben drüber, die der Bewerbung machen, dass wir mehr in die Krebsforschung und in die Arzneimittel für Krebs investieren, die aussagt, jeder vierte erkrankt an Krebs. Das stimmt nur bedingt, weil das ist eine kumulative Häufigkeit. Das heißt, wenn wir sagen, jeder vierte erkrankt an Krebs, dann meinen wir damit 70-Plus-Jährige, weil dort mag das, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber dort mag das stimmen. In diesem Fall sind es 30- oder 35-Jährige, ist zumindest meine Einschätzung. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, nicht 25%, sondern die Wahrscheinlichkeit bei einem Motorradunfall oder an Lungenkrebs, auch ein blödes Beispiel, aber an irgendwas anderem zu sterben, ist wesentlich größer in diesem Alter. Also das Bild und die Botschaft stimmen überhaupt nicht überein. Und wenn Sie ehedem, gibt es hier einige mittelalterliche Frauen, so wie mich, über Hormonersatztherapie nachgedacht haben, dann haben sie die Hormonersatztherapie auch angepriesen gekriegt mit jungen, straffen Frauenkörpern von 30, damit dann die 50-Plus-Jährigen diese Hormonersatztherapie kriegen. Also es passt nicht, die Bilder, die extrem suggerierenden Bilder. Okay, jetzt kommt das Experiment. Ich gebe Ihnen jetzt Häppchen von Wissen und ich möchte, dass Sie in sich selbst hineinhorchen, welches Wissen Sie in welche Richtung Urteilsfindung beeinflusst, und zwar zwei Arten von Urteile sollen Sie in sich finden. Erstens, wie würde ich handeln, wenn ich das weiß als Individuum? Ich habe jetzt etwas, also ich bin jetzt krank als Individuum, aber auch wie würde ich mich beeinflussen lassen, durch welche Art von Wissen wäre ich Sozialversicherungspräsident oder Gesundheitsministerin oder was auch immer. Jemand, der so über Geld verwalten muss, wo das Geld hinfließt, in welche Bereiche. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wohlgemerkt. Wenn für sich selbst, für mein Kind oder für meine Oma oder für mich selbst, werde ich höchstwahrscheinlich anders urteilen, als wenn ich Budgets zu verwalten habe. Deswegen versuchen Sie, das, was ich jetzt mit Ihnen tue, und wohlgemerkt, das erste Mal ist, das aufzunehmen und zu schauen, was das mit Ihnen tut. Ich habe zwei Erkrankungsgruppen. Das eine ist eine kardiovaskuläre Erkrankung, also sprich Herzerkrankung, und das andere ist eine onkologische, eine Krebserkrankung. Ich habe zwei unterschiedliche, also beide Gruppen, beide Patientengruppen, über die wir da jetzt sprechen, oder die quasi unsere Basis sind, sind sogenannte Hochrisikogruppe. Das heißt, dass die beide eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich an dieser Erkrankung zu sterben. Das heißt 10-15%. Ich habe in beiden Patientengruppen ein Medikament, das ich einsetzen muss. Diese Number needed to treat, bitte lassen Sie sich da jetzt nicht besonders irritieren davon, ich habe es unten hingeschrieben, wie viele Patienten behandelt werden müssen, also wie viele Patienten dieses Medikament nehmen müssen, damit einer etwas davon hat. Also damit einer entweder an Herzinfarkt oder Schlaganfall oder an Krebs nicht daran stirbt. Das ist gemeinhin etwas, was viele Patienten, ich gehe jetzt einmal
von aus bei Ihnen hier weniger nicht so genau wissen oder sich nicht so klar darüber sind, dass nicht jedes Medikament 1:1 wirkt, das heißt, ich nehme es und es wirkt, sondern dass einfach viele Patienten es nehmen müssen, es wirkt nicht, dann irgendwann einmal wirkt es bei jemandem. Und Sie wollen, Sie können dann gerne in Diskussion auch an Beispielen arbeiten. Das heißt, das zeige ich Ihnen nachher noch, was das bedeutet, wie viele Menschen Mengen etwas nehmen müssen, damit einer was davon hat. Aber wie gesagt, ich habe extra ein Beispiel ausgewählt, wo es um Tod geht, weil Tod ist schon was. Wenn es nur um die Verhinderung einer kleineren Erkrankung, dann wäre das legitim. Also dann ist es was anderes. Aber es geht hier um Tod.
Erklären Sie es bitte noch einmal, weil Sie sagen, es sind zwei Erkrankungen, oder sind es?
Das sind zwei. Also das eine ist, auf der linken Seite ist sind Herzinfarktpatienten, das heißt, die hatten bereits einen Herzinfarkt und kriegen jetzt ein Medikament, damit sie keinen zweiten kriegen. Und beim anderen geht es darum, um eine bestimmte Art von Krebs, die ein erhöhtes Risiko hat auf ein Rezidiv. Also die erste Äußerung war jetzt, es müssen so und so viele Patientinnen oder Patienten nehmen ein Präparat, damit einer etwas davon hat. Dasselbe wieder. In diesem Fall habe ich aber die Number Needed to Harm. Die steht dafür, dass ich, wenn so und so viele Patienten dieses Präparat nehmen, dann produziere ich eine Nebenwirkung, die wiederum behandlungspflichtig ist. Das sind so Grad 3 und Grad 4 Nebenwirkungen. Das sind also keine Fieberschübe, vielleicht auch, aber keine Leichtigkeiten, sondern Grad 3 und Grad 4 Nebenwirkungen sind die, die wiederum eine Folgebehandlung brauchen. Zum Beispiel, Sie müssen bei Magenbeschwerden dann auch wieder ein weiteres Präparat nehmen. Oder bei Chemotherapien zum Beispiel Übelkeit, dann kriegen Sie ein Präparat gegen Übelkeit. Also das ist ja zum Beispiel eine schwerwiegende Nebenwirkung. Ich habe also auf der einen Seite, bei 1000 Patienten, die das Präparat nehmen, erzeuge ich eine schwerwiegende Nebenwirkung. Beim anderen Präparat habe ich also ungefähr dieselbe Relation wie Nutzen, aber der Nutzen ist eben die Todesverhinderung. Also ich bei 50 Patientinnen nehme das Präparat und eine kriegt eine behandlungspflichtige Nebenwirkung. Das ist in diesem Fall eine Kardiotoxizität, das heißt, sie muss wiederum Herzpräparate nehmen.
Sind das reale Zahlen?
Das sind reale Zahlen. Mir geht es um das Symbolische, sonst könnte ich schon noch sagen, um was für Präparat es handelt. Aber kommen Sie aus der Arzneimittelindustrie oder aus dem Medizinproduktebereich? Medizinproduktebereich. Also in der Arzneimittelbereich sind die Ansprechraten auf 50% bei Aspirin vielleicht noch. Oder bei Insulinen eben. Das war eben die Tabelle vorher, wo der Nutzen in Relation zu den Kosten steht. Das haben Sie richtig verstanden. Das ist etwas, es sprechen nicht so viele an.
Und hat man im Nachhinein das nochmal untersucht, wie die Wirkung davon Aspirin ist? Nein. Wenn es dann nicht. Das heißt, wir Frauen, das Mikrofon, Aspirin wir uns wieder.
Aber es wird sich hoffentlich ändern, weil für die medizinische Uni eine Frau als Rektorin im Augenblick im Visier ist, was ich toll finde. Also, und die macht eben Frauenmedizinische Forschung, dass diese ganzen Herzinfarkt, also Frauen kriegen deutlich weniger Interventionen nach Herzinfarkt, wenn man bei Frauen eben sagt, ne, die überstehen das schon irgendwie und Männer kriegen vielleicht die Intensivmedizin. Das hat sie herausgefunden, indem sie wirklich ganz viele Daten analysiert hat und vielleicht kann sie da in diese Richtung gehen, dass man auch in klinische Studien Frauen stärker einbezieht und eben das Wissen generiert.
Ich würde gerne eine Zwischenfrage einfach stellen. Ja. Sie haben jetzt damit gesprochen, dass es einfach ein sehr sensibles Thema ist, dass Sie arbeiten. Das verstehe ich. Und vor allem, wenn ich es jetzt nochmal höre mit diesen ganzen Prozentzahlen, fragt man sich als Laie ja sehr, sehr, was gewisse Sachen einfach bewirken oder wie man ganz normal zu mehr Informationen kommt. Welche Basis haben Sie, dass Sie zu Datenmaterial kommen? Mit welchem Material arbeiten Sie? Kriegen Sie das selbstverständlich zur Verfügung gestellt? Muss oder wie geht das in dieser Situation?
Es muss jedes Arzneimittel muss ja zugelassen werden. Das heißt, es gibt diese Studien und die analysieren wir. Also das heißt, es ist publiziertes Material, das muss uns niemand zur Verfügung stellen. Und nach meinen Worten können Sie sich vielleicht vorstellen, dass die Pharmaindustrie nicht wahnsinnig bereit ist, mit uns also unveröffentlichte Daten zu geben. Und wenn Sie aus dem Medizinproduktebereich sind, dort ist es aus meiner Perspektive noch um einiges dramatischer, weil also wir analysieren zum Beispiel alles, was in den medizinischen Leistungskatalog im Spital aufgenommen wird. Und das sind zum Teil chirurgische Interventionen, die auf Fallebene sind. Also wo einfach 10, 20 Menschen diese Operation gekriegt haben und dann wird das bereits eingereicht für die breite medizinische Versorgung. Und ich habe also jetzt für diesen Leistungskatalog ein Medizinprodukt, ich nenne es das nicht, weil ich hier niemanden ängstigen will, analysiert. Da sind die Patienten früher gestorben, wie wenn sie es nicht bekommen hätten. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich diese neuen Interventionen, da geht es um ein Implantat am Herzen, zunächst einmal an Patienten gemacht werden, die so und so dem Tod geweiht sind. Sprich, das probiert man ja, man muss es ja ausprobieren, ob das funktioniert, ob das aufgeht, das Gerät, ob der Chirurg das richtig einführt, etc. etc. Und deswegen sind diese Todesraten in den frühen Studien immer extrem hoch und sagen eigentlich überhaupt nichts aus. Was aber alarmierend ist aus meiner Perspektive, ist, dass diese Dinge viel zu früh eingereicht werden für die Refundierung. Und dann plötzlich, wenn Geld da ist, dann machen es Leute, die es nicht können, die keine Erfahrung damit haben. Und dann sind aber die Todesraten ganz sicherlich genauso hoch.
Wie passiert, also wieso suchen Sie sich die Themen aus? Wie kommen Sie zu dem, dass Sie sagen, Sie untersuchen dieses und dieses Krankenhaus oder dieses und dieses Medikament, weil es ist ja ein Riesenmarkt. Also wie...
Na, also in diesem Fall, was ich jetzt zuletzt zitiert habe, ist, dass beim Ministerium, also im Gesundheitsministerium, werden alljährlich von allen Krankenanstalten Österreichs neue Leistungen eingereicht, die sie gerne refundiert haben möchten. Und die landen dann bei uns, wohlgemerkt nicht die Arzneimittel, sondern die chirurgischen, meistens chirurgischen Interventionen, die kommen dann zu uns und wir schauen uns an, wie die Studienlage ist, ob es überhaupt schon Studien gibt, ob das ganze Verfahren experimentell ist. Also das ist zum Beispiel quasi ein jährlich immer wiederkehrender Prozess, was zu uns kommt. Und dann kommen zuweilen also Kostenträger zu uns, die sehen, dass irgendetwas völlig ausufert. Also zum Beispiel dieses Beispiel da von der Transplantationsmedizin oder von Erythropoetin oder die monoklonalen Antikörper sind ein riesiges Thema. Also dort, wo es unverhältnismäßig viel Geld in einen Bereich hineinfließt und wo man das Gefühl hat, na eigentlich weiß man das, dass das so breit eingesetzt wird, dass das jeder Dritte kriegen muss, weiß man das, ist das belegt oder ist das am Ende für eine kleine Patientengruppe zugelassen und es kriegen aber nicht die kleine Patientengruppe, sondern eine riesige Menge an Patienten dieses Präparat. Also so kommen wir zu unseren Aufträgen.
Gibt es Fragen von Ihnen dazwischen? Entschuldigung, warten Sie ganz kurz bitte, dann kriegen Sie nämlich...
Ich wollte nur intervenieren und sagen, ist das Beispiel jetzt zu Ende oder weil Sie wollen ja...
Da kommt jetzt noch einiges,
sein, wobei... Denke ich jetzt, da müssen Sie es dann zum Kulminationspunkt bringen, obwohl ich schon wieder vergessen habe, was zuerst war. Ne?
Na, Sie haben bis jetzt gehabt das Ausmaß, die Relation, wie viele Patienten müssen etwas nehmen und wie viele Patienten kriegen dann auch eine Nebenwirkung. Also diese Relation, jetzt haben wir noch die Kosten dazu. Also das eine Präparat nimmt man über 6 Jahre, hat zum Teil schon nicht mehr patentgeschützt. Also insofern ist es nicht kein ganz fairer Vergleich, wenn die zum Teil schon nicht mehr patentgeschützt sind.
Also dieses Präparat kostet auf alle Fälle ungefähr 1200, wäre das andere über 12 Monate gegeben, 42.000 kostet. Das heißt, zur Verhinderung eines Kardiotodes werden 62.000 Euro ausgegeben, zur Verhinderung eines Onkologietodes 2,3 Millionen Euro. Und an der Stelle weiß ich, dass ich meistens angegriffen werde, weil über Tod und Geld spricht man nicht. Aber die Diskussion, die ich mit Ihnen führen möchte, ist trotzdem, wie weit gehen wir mit dem Nutzen? Wie viel Nutzen muss gestiftet werden? Wie weit gehe ich mit den Kosten? Könnte das jetzt genauso bei 10 Millionen Euro oder 100 Millionen Euro dort stehen und würden wir dann immer noch sagen, über Tod und Geld reden wir nicht? Also das sind die Fragen, die ich hier jetzt einmal stelle, aber seien Sie darauf gewahrt, dass dann nachher noch etwas kommt an Informationen, das möglicherweise Ihr Weltbild dann noch einmal verändern wird. Aber diskutieren wir mal darüber, ist das überhaupt der richtige Punkt zu diskutieren über Verhältnisse oder würden Sie es anders anpacken, wenn Sie... Bitte.
Was ich mich gefragt habe, war bei dieser einen Auflistung, wo Insulin mit 500 Euro war das, glaube ich, und dann die unteren Präparate waren 500.000 Euro und das eine ist über Jahrzehnte, was hilfreich ist. Das Insulin kam 1920 rauf, steht da, und das neueste Präparat 2010. Hat man irgendwelche statistischen Zahlen, die bezeugen, wie das Insulin am Anfang, wie teuer es anfänglich war? In der Erstnutzung und wie sich das jetzt langsam natürlich auch gerade dadurch, dass Insulin jetzt nicht mehr, dass es eben genetisch auch entwickelt werden kann, wodurch es ja wesentlich günstiger geworden ist. Also wird das in diese Auflistung mit reingenommen oder ist es, also es ist ja der Status von heute. Wie würde das aussehen, wenn man das nochmal von der Zeit zurückdreht, wie teuer wäre das damals gewesen?
Das ist eine total legitime Frage, die ich mal so beantworten möchte, dass die Auflagen für klinische Studien sich extrem verschärft haben und dementsprechend die Kosten noch größer geworden sind für klinische Studien. Das heißt, die Studien, um etwas zur Marktzulassung zu bringen, sind sicherlich teurer geworden. Dementsprechend müssen auch die Präparate teurer werden. Eine konkretere Antwort kann ich Ihnen jetzt nicht geben.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite?
Also ich würde sagen, zu dem Beispiel, man vergleicht ja ein Herzmedikament mit einem Tumormedikament. Kann man das? Also das, ich muss halt eigentlich schauen, beim Tumormedikament, was habe ich für Alternativen?
Also
wenn ich da jetzt vergleiche, wenn ich die Entscheidung treffen muss zwischen einem Herzmedikament und einem Präparat, das für einen Tumorpatienten gedacht ist.
Es gibt, also erstens einmal geht es nicht darum, dass ich jetzt Herzpatienten gegen Tumorpatienten ausspiele. Möchte und die einen sind mehr wert und die anderen weniger. Es war einfach nur ein Wörterwerk herunter exerzieren, was für Wissen ich haben kann, um über ein Medikament zu urteilen. Und zum anderen gibt es in diesem Bereich, in dem ich arbeite, zwei Denkschulen. Die eine ist die mehr oder weniger Amerika, Kanada, die sagt, ich muss mir anschauen, wie viel Ressourcen ich ausgeben muss, um etwas zu heilen. Da gibt es einen Messwert, der nennt sich Quali, aber das ist jetzt sehr stark ins Methodische schon hinein. Das heißt, dass ich mir anschaue, ob ich zum Beispiel in eine Kinderintervention, Kinderpsychiatrie zum Beispiel, wo ich gar keine Medikamente habe, sondern nur Humanressourcen, also sprich nur Personal habe, um mit den Kindern Therapien zu machen, die haben eine längere Lebenszeit, eine gesunde Lebenszeit vor sich. Dadurch steigen sie tendenziell viel, viel besser aus, bei egal was, auch bei der Kinderonkologie, wie wenn ich eine onkologische Präparat einem 80-Jährigen gebe. Das ist eine Diskriminierung, eine Altersdiskriminierung in diesem Denkmodell drinnen, wenn ich indikationsübergreifend das tue, so wie ich das jetzt getan habe, dass ich mit vergleiche über die Indikationsbereiche. Das, was Sie darauf ansprechen, das entspricht viel eher unserem Kulturbereich und die Deutschen haben sich eine Methode eben entwickelt, indem sie ausschließlich sich selbst gestatten, innerhalb eines Indikationsbereiches zu bleiben. Das heißt, wäre ich jetzt in Deutschland, würde ich genau diese Frage auch kriegen, indem ich sage, ich muss Tumor und Tumorentitäten und was habe ich überhaupt zur Verfügung mir anschauen. Aber in Wahrheit ist das nicht das Vergleich. Es war überhaupt nicht das Vergleich, weil dann würde ich ja Patientengruppen gegeneinander ausspielen. Das war nicht die Idee dahinter, sondern die Idee dahinter ist nur die Informationen. Welche Informationen habe ich, um Urteile zu fällen?
Hat das Ihre Frage jetzt beantwortet?
Also die Frage ist jetzt dann uns nicht, wie würden wir uns entscheiden, für welches Präparat, sondern einfach
sichtbar. Die Frage an Sie ist, ob irgendeines dieser Informationen für Sie bedeutender war als eine andere Information. Also ich habe Ihnen quasi nur drei Informationen gegeben. Wie viele Patienten müssen behandelt werden, damit einer was davon hat? Wie viele Nebenwirkungen produziere ich und was kostet das Ganze? Jetzt frage ich Sie zurück, wenn mir das gestattet ist, dass ich einfach so, um einen Todesfall zu verhindern, ist das okay, 50 Personen zu behandeln, 2000 Personen zu behandeln, eine halbe Million Personen zu behandeln? Also wie weit, wohin marschiere ich? Wie viele Nebenwirkungen gestatte ich mir, um einen Tod zu verhindern? Wenn Nebenwirkungen bedeutet auch ein Verlust an Lebensqualität letztendlich. Und reden wir überhaupt jemals über Kosten? Erlauben wir uns über Kosten zu sprechen?
Kurze Frage noch. Man darf nicht vergessen, vaskuläre Erkrankungen gibt schon längere Zeit gegenüber Tumorpatienten. Beziehungsweise bei Tumor haben wir momentan überhaupt nicht einmal die Erfahrungen so viel wie Herzinfarkt oder halt irgendwelche Arterienverstopfungen, Stenosen, irgendwelche Sachen. Ich glaube, dass das überhaupt da momentan irgendwie ein wenig ein falsches Bild macht, wie viel ein Medikament kostet und wie viel was bringt. Bringen tut eigentlich überhaupt das anders. Das geht jetzt darum, wenn man sagt, okay, man schaut wirklich jeden Patienten einzeln an. Und da ist momentan, glaube ich, die Frage, leisten wir uns diesen Umstieg oder nicht? Und da können wir uns Kosten für spätere Jahre sparen. Sprich, mit Multilayer zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das heißt, man nimmt vom Patienten zum Beispiel Blut ab und das Ganze und dann wird das auf ein Layer gestrichen und dann sieht man mit Reflexionen, spricht der Patient auf das Medikament an oder nicht. Und ich gebe es nicht vorher aus, sondern ich mache es von vornherein schon die Qualifikation. Genau, und somit auch die Kosten für später zu senken. Man muss jetzt einfach nur dort einmal sozusagen die Einführung machen und dort einmal den Aufbau zu machen.
Verstehe ich Sie da richtig? Da muss ich als Laie nachfragen, statt den 50 oder 100 oder 2000 Probanden, die das ausprobieren, vorab schon am Blutabstrich das Ganze zu sehen, ob es Wirkung hat, ja oder nein, bevor man es verabreicht.
Genau.
Ich muss da jetzt kontern. Weil die monoklonalen Antikörper sind ja auch angetreten am Forschungsmarkt oder im Medizinsystem unter dem Thema individualisierte Medizin. Und gerade das Präparat, über das ich gesprochen habe, da müssen ja alle Patienten, da wird eben der Tumor genauer angeschaut, ob der auf eine bestimmte Art und Weise exprimiert, sprich ob der dafür zuständig ist. Da gibt es nur das Beispiel, dass dieselbe Firma, die die Therapie ausgibt, auch die Diagnostikfirma ist. Das heißt, das ist schon einmal eine ganz schlechte Optik, dass ich natürlich die Diagnostik auch steuern kann, je nachdem, wie viele Therapien ich verschreiben möchte. Erstens das und zweitens ist es trotzdem, eben die individualisierte Medizin ist nicht so individualisiert, dass dann diejenigen, die tatsächlich das Präparat kriegen, auch wirklich 100% was haben. Die 100% Ansprechrate ist ja auch da nicht gegeben. Das heißt, das sind alles Hoffnungen.
Aber es ist sicher in die individuelle Betreuung höherprozentig erfolgreich als die allgemeine. Weil einfach jedes Präparat anders anspricht. Es sind viele. Es gibt ein Buch davon, wo verschiedene Präparate aufgelistet werden, was eigentlich getestet worden ist, beziehungsweise was für Nebenwirkungen es sind. Und es weiß die Pharmaindustrie, es wissen die Ärzte alles, aber trotzdem tanzt da nichts. Ja? Und das ist eigentlich nachher der Punkt, wenn man sagt, okay, man sollte eigentlich von dort wegkommen, auf die Allgemeinheit und auf die individuelle zuführen.
Ja, ich denke, man kommt da ganz stark in einen Bereich, wo ethische Fragen in den Vordergrund kommen. Wie viel wert ist der Mensch noch? Kriegt man, weiß nicht, mit 65 eine bestimmte Therapie, eine Hüftoperation oder kriegt man es nicht mehr? Ich glaube, in England geht es sehr stark in die Richtung zu schauen, wie alt ist der Patient, wenn er nicht mehr für die Wirtschaft relevant ist, das heißt, er ist schon Pension, dann kriegt er bestimmte Behandlung nicht mehr, weil er ja nicht mehr als Mensch zur Verfügung steht, als Arbeitsmensch. Und das finde ich schon sehr erschreckend, solche Tendenzen. Und für mich stellt sich die Frage, wer entscheidet das in Zukunft? Entscheidet der Arzt am Krankenbett oder entscheidet das die Gesundheitspolitik, die Krankenkassen und so weiter?
Darf ich darauf antworten? Das Beispiel von England ist ein sich immer wieder verdoppelndes Beispiel und ich muss da die Briten wirklich in Schutz nehmen. Die lassen einen gewissen Prozentsatz das, was sie ausgeben für System, gehen sie in die Selbstevaluation hinüber und schauen, ob das den Nutzen bringt. Und das ist eben die Frage, ob es einen wirklich einen Sinn macht, zum Beispiel jemanden, also das Beispiel, das ich genannt habe mit diesem Kardioimplantation, dass da geht es um 85-jährige Patientinnen, die eine Lebenserwartung von 3 bis 6 Monate haben. Und mit diesem Implantat haben sie dieselbe Lebenserwartung oder früher und haben eine eine Linderung, weil sie eben ein bisschen besser, weitergehen können oder besser atmen können, von ungefähr 6 Wochen. Natürlich ist es eine Frage der Wertigkeit, aber die Frage ist nicht ein Eingriff bei einem 85-Jährigen, der multimorbid ist und 3 unterschiedliche Krankheiten, irgendwo, wo ist eben die Grenze zu setzen?
Ja, Sie haben auch diese Qualis angesprochen, wo es ja ganz stark darum geht, zu schauen, wie viel Lebensqualität bringt es, kann der Mensch sich selber dann, ist er mobil, kann er sich besser selber versorgen nach so einer Behandlung? Und ich denke, da ist schon die Frage, man muss auch den allgemeinen Zustand anschauen. Bei einem 85-Jährigen, der vielleicht schlecht beisammen ist, ja, ist wirklich die Frage, was macht man alles noch? Aber das zu beurteilen, also ich würde mir ganz ehrlich schwer tun.
Ja, ich hätte verstanden, die Fragestellung an uns war ja, was brauchen wir noch an Informationen, um uns eben da ein Urteil bilden zu können? Oder eben der Ansatz, wie viel Medizin wollen wir für uns selbst oder wie viel Medizin glauben wir, dass eben überhaupt nutzvoll ist, wenn man so als der Budgets vergibt, zu entscheiden haben. Ja. Für mich persönlich ist in meiner nur ganz wesentliche Frage, also ganz wesentlich für mich die Wirksamkeit. Und wenn ich das da heute her, 2% Wirksamkeit, so sage ich, da brauche ich das gar nicht. Ja. Ich glaube, das grenzt an Zufall, ja, oder was immer da an Begriffen gibt, wenn von 100 bei 2 vielleicht was wirkt. Ich glaube, ich würde das auch auf mich selber anwenden. Ja. Also, wobei das ja das dann mit persönlichen Entscheidungen zu tun hat. Aber ich bin zum Beispiel unheilbar krank, wenn auch nicht tödlich, aber doch unheilbar. Ich unternehme gegen meine Krankheit nichts, weil es eh unheilbar ist. Ich unternehme was gegen die Erscheinungen, um mir eben meine Lebensqualität zu verbessern. Also,
aber da geben Sie bereits die Antwort. Eine der Antworten, die zur Diskussion ja, stehen, dass der Patient so viel Information kriegt, dass er, also nicht der Arzt, nicht der Geldgeber, sondern dass der Patient die Optionen vor sich hat. Das ist ja zum Beispiel eine durchaus legitime demokratische Möglichkeit.
Ja, aber bei 2% Wirksamkeit ist trotzdem, also da fangen Sie nämlich für mich an, ob ich denn als Allgemeinheit sowas unterstützen kann. So sehr ich das Individuum dabei sehe, und ich bin sehr froh, dass meine Medikamente gezahlt werden, ja. Aber man mit 2%, das ist für mich, ja, wie dürfen wir da, führt er die jede um über die, ja. Aber was mir noch fehlt, ist eben die
aber
Frage.
Aber bei 5 wären es besser oder 10, dann sind wir genau bei den Grenzwerten. Was wäre denn legitimer?
Wie viel, also aus meiner Sicht, mehr als 50% ist die einzige Auswirkung,
aber dann müssen wir die Medizin abschaffen. 50% ist.
Ja, sehr schlimm genug. Dann sind wir eigentlich dort, wo man mal warten ist, dass er jeder für sich selbst eben zum Schamanen geht oder was auch immer.
Okay. Für mich ist
also, das, was mir noch fällt, das ist das Thema, wann setzt man sein? Ne? Eben genau das Thema, welcher Alter. Ne? Zusätzlich, abgesehen von dem, dass das für mich Wirksamkeit mit 2% nicht so bezeichnet werden darf.
Ja, abgesehen von diesen 2%, die da jetzt erwähnt worden sind, sehe ich eigentlich, möchte eigentlich zurückgehen zu dem EPO-Beispiel, das Sie vorher eingangs erwähnt haben, dass Sie auch unter anderem erwähnt haben, dass Sie eine Riesenproblematik haben beim diskutieren ihre Ergebnisse, sagen wir mal so, wo sie gesagt haben, 50% ist Streiterei oder so ähnlich. Ne? Man sieht, was man bei dem EPO einsparen könnte beispielsweise. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt, ihr müsst als HTA wesentlich mehr unterstützt werden, als bis jetzt gemacht wird. Weil ich weiß schon, dass dahinter die Pharmaindustrie steckt, dass die hinter den Medizinern stecken, dass die miteinander ganz gut kommunizieren, sagen wir mal so. Aber das wäre aus meiner Sicht der Weg, da kann man in der Medizin wahnsinnig viel sparen. Wie gesagt, mit der Einschränkung dieser 2%. Aber wenn ich sehe, was ich, da kann ich mir gleich einmal 500.000 Euro oder mehr holen, ja bitte gar schon, dann muss ich sogar als Mediziner, der nämlich betriebswirtschaftlich überhaupt nicht ausgebildet worden ist, muss ich sogar als Mediziner munter werden und muss sagen, hey, hallo Freunde, dann müssen wir was unternehmen. So sehe ich das Thema. Und es ist tatsächlich so, und das ist ja Ihre Erfahrung, dass die Mediziner einfach so wie über drüber sind, dass sie sagen, das, was ich sage, gilt, und sitzt drei Mediziner zusammen, dann hast du drei Beurteilungen. Und was mich noch interessiert hat, wesentlich mehr, dass sie das eine Beispiel erwähnt haben, wo sie dann die österreichischen Mediziner mit ein paar Deutschen zusammengesetzt haben und eigentlich nicht recht viel rausgekommen ist. Aber das war auch unter anderem ein Weg, wo, ich weiß nicht, wer das beeinflussen kann, wahrscheinlich keiner, weil die so stark sind in ihrem, in ihrem eigenen Süppchen, das sie da so kochen. Und damit hat man kaum Chancen, da irgendwas aufzubrechen. Damit nämlich auch, dass eine sinnvolle medizinische Betreuung weiterhin bestehen werden wird, zum einen. Und zum anderen auch mal entsprechend wirtschaftlich arbeiten wird können. Das ist, glaube ich, das Um und Auf.
Ich finde es irgendwie, also nochmal um diese eine Geschichte zurück, wenn zwei Leute von 100 das überleben können, weil sie dieses Medikament bekommen. Wenn man selbst in der Situation wäre und die hätte die Chance und die würde einfach jetzt zum Beispiel so eine schwere Krankheit bekommen und die hätte die Möglichkeit, es könnte wirken, also weil es ja die Frage war, wenn es persönlich ist oder wie würde ich handeln, wenn es irgendwie, wenn ich plötzlich Ministerin wäre und irgendwie darüber was entscheiden dürfte. Persönlich oder auch naheliegenden Menschen, glaube ich, würde man immer sagen, wenn es die Chance gibt, dann auf alle Fälle. Und wenn es aber darum geht, irgendwie ein Budget zu bestimmen, wo man sagt, so ja, wo man eben weggeht von dieser Individualität, von diesem, dass es ein Mensch ist, der dahinter steckt, einer Geschichte, Familie und allem drum und dran, dann fällt es ja auch viel leichter zu entscheiden, es nicht zu tun, meiner Meinung nach. Weil es geht dann irgendwie um Zahlen und nicht um persönlich, also um Personen dahinter.
Darf ich wieder? Okay, aber wie groß muss die Chance sein? Also wenn, in diesem Fall ist die Chance 2%. Das heißt, ich kann natürlich in die Höhe schnellen und ich kann bei dem einen Beispiel, bei den Kanadern geht es um die Statine. Dadurch, also bei dem, wenn ich Statine einsetze, als Sekundärprophylaxe, sprich, also wenn jemand schon einen Herzinfarkt gehabt hat, dann zeigt das diese Effektivität. Und Statine gelten gemein in unserer Medizin als hocheffektives Maß. Aber zum Beispiel in der Primärprophylaxe, das heißt, bei uns allen hier, die halt ein bisschen einen höheren Cholesterinwert hat, noch keinen Herzinfarkt, nicht einmal in Sicht einen Herzinfarkt, müssen ungefähr 150, 200 Personen Statine nehmen. Wobei die Statine, wie gesagt, billig sind. Ich nehme sie über mehrere Jahre. Aber wenn das zum Beispiel dann, ich muss 150 Personen müssen ein Präparat wie die monoklonalen Antikörper nehmen, damit einer was davon hat. Und das kostet aber 50.000 Euro. Und diese 50.000 Euro, wir diskutieren darüber, ob wir uns Pflegepersonal für alte Leute leisten können. Wie unappetitlich diese Diskussion. Und auf der anderen Seite geben wir unglaubliche Mengen für minimale Effekte aus. Ja, aber deswegen sitzt man ja hier, damit Sie irgendwie endlich mitzureden beginnen.
Ja, was ich meine, es wäre einfach wichtig, eben mit Umfragen oder mit eben wirklich, ich glaube, bei den Briten ist es ja so, dass die Bevölkerung sehr stark eingebunden wird in Entscheidungen, was Entwicklung, Forschung und so weiter angeht. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Sie gehen sogar sehr weite Schritte, obwohl, würde ich sogar sagen, die Bevölkerung gefragt wird. Vielleicht wäre es an der Zeit in Österreich ebenfalls die Bevölkerung, die es ja angeht, einzubinden. Vielleicht eben nicht nur, aber die Frage ist halt wirklich, wie viel soll man wissen oder wie viel Wissen muss man mitnehmen, damit man überhaupt eine reelle Entscheidung treffen kann.
Ja, und auch wie sehr müssen tatsächlich Kranke eingebunden sein. Also ich meine, es wäre natürlich jetzt wunderbar, wenn jemand hier sitzen würde, der schon einen Herzinfarkt hinter sich gehabt hat und Statine nimmt seit vielen Jahren, oder wenn eine Brustkrebspatientin hier sitzt und genau dieses Präparat gekriegt hätte und oder gekriegt hat und eventuell diese Nebenwirkungen schon gehabt hat, die wiederum Folgebehandlungen nach sich gezogen haben. Also insofern, das finde ich in einer Bürgerbeteiligung schon ganz wichtig, dass man nicht nur die Gesunden untereinander diskutieren, sondern dass die Betroffenen Entscheidungen mittragen.
Okay, also ich hätte gleich mehrere Fragen. Die erste Frage ist, wie wird die Arbeit von Ihrem Institut finanziert? Die zweite Frage dann, führen Sie die Forschungsaufträge, also führen Sie das nur auftragsgetrieben durch oder haben Sie auch selbst Themen, die Sie bearbeiten, die Sie ansehen wollen? Und sehen Sie sich dabei auch medizinische Zukunftstechnologien an? Und die letzte Frage ist dann noch, sind die Ergebnisse Ihrer Arbeit öffentlich zugänglich oder nur den Auftraggebern und in welcher Form sind die zugänglich?
Okay. Die Ludwig-Boltzmann-Institute sind so finanziert, dass sie 60% aus Wissenschaftsgeldern finanziert sind und zu 40% von sogenannten Partnerschaften getragen werden. Das sind Partner, sind solche Leute, die Themen ins Institut hineingeben, die verpflichten sich über mehrere Jahre Partner zu sein, die geben Themen ins Institut hinein und bekommen dafür Wissen heraus, um es umzusetzen. In unserem Fall sind die Partner, der Hauptverband der Sozialversicherungen, das Gesundheitsministerium, diverse großen Krankenanstaltenverbünde mit Unikliniken. Das heißt, wir machen keine Auftragsforschung, wir machen zum Beispiel auch keine Industrieforschung und wir übernehmen Aufträge nur an, also Drittmittel ist es in meiner Diktion, Drittmittelgelder nur an, wenn wir freie Kapazitäten haben. Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist ja selbstverständlich und das ist das größte Vergnügen, eigeninitiierte Forschung zu betreiben. Also zum Beispiel haben wir uns eben angeschaut bei diesem Onkopräparat, das voraussetzt eine gewisse Diagnostik, damit geht derjenige überhaupt eine, also das, was der Herr da hinten gesagt hat, damit jemand eine Therapie kriegt, muss zuerst eine Diagnostik gemacht werden, ob der überhaupt das Potenzial hat, darauf anzusprechen. Und dann haben wir uns eben angeschaut, dass diesejenige Firma, die Therapien verkauft, behauptet in den Studien, dass es 25% aller Brustkrebse genau dieses Präparat brauchen. Und dann haben wir uns genau die Diagnostik angeschaut, ob die Labormethode eine derartig ausgegorene ist oder ob das am Ende mehr oder weniger sind. Und es hat sich natürlich herausgestellt, dass es nur 17-18% sind. Aber die Range zwischen 17% und 25% ist ein großer Markt. Also das ist zum Beispiel einer von diesen eigeninitiierten Forschungen gewesen. Ein anderer war im Zuge dieser HPV-Impfung eine Kampagne, dass wir uns eben genauer angeschaut haben, was darf eigentlich die Politik für Instrumente, um rational, nicht lobbygetrieben, sondern rational Impfentscheidungen zu treffen, welche Impfungen in den Impfplan aufgenommen werden muss. Burden of Disease zum Beispiel, die Prävalenz einer Erkrankung oder solche Geschichten. Da hat uns keiner danach gefragt, das haben wir eigeninitiativ getan. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen. Ja, alles, was wir tun, steht im Netz. Die Zukunftstechnologien, das ist ein super spannendes Thema. Eine der Zukunftstechnologien ist zum Beispiel Tissue Engineering, wo also aus Gewebe genommen wird von einem Menschen und das aber nicht wieder demselben Menschen implantiert wird, sondern das in das Labor gebracht wird und dann gezüchtet und dann jemand anderen gebracht. Und da gibt es seit 1. Jänner 2009 ein neues Gesetz, also eine EU-Verordnung, wonach auch Tissue Engineering Produkte klinische Studien unterlaufen müssen. Also man kann es einfach nur tun. Bis jetzt war das ein völlig ungeregeltes Gebiet, das konnte der Primararzt XY etwas herausnehmen und jemand anderen wieder reingeben und das ist einfach der Lauf der Dinge gewesen. Und jetzt ist das eben, es müssen klinische Studien durchgeführt werden und da schauen wir eben genauer hin, ob das auch tatsächlich getan wird, weil das ist ein riesiges Gebiet, der ganze Körper soll oder wird vielleicht möglicherweise eines Tages regenerierbar sein, indem alles neu gezüchtet wird. Wer weiß, das ist die Hoffnung.
Ja, ich hätte jetzt eine Frage zu Ihren beiden Beispielen. Mir ist dann eingefallen, ja, gibt es Alternativen? Sie haben das so dargestellt, also man kann jetzt dieses Mittel nehmen oder nicht. Aber ich denke, ich als Patientin, ich würde gern Alternativen haben. Also man kann das nehmen mit der Wahrscheinlichkeit oder diese Therapierichtung. Also ich denke, für mich kommt schon auf die Alternativen an. Beim Krebs kenne ich mich nicht so gut aus, aber bei diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiß man ja, dass es Alternativen gibt zu den Pillen, dass man die Ernährung umstellt oder vernünftige was weiß ich, Lebensstiländerungen macht etc. Und ich habe gelesen, dass da irrsinnig viel Geld da hineinfließen, nur in diese Mittel gegen Blutdruck. Also ich denke, da kann man ja was anderes auch machen. Und eine andere Geschichte wäre, ich habe das jetzt nur gelesen über den Bereich der Psychopharmaka, dass es kaum Pharmakafirmen unabhängige Studien gibt. Und ich finde, als erstes wäre doch zu fordern, dass es wirklich Gelder geben muss, die sozusagen vom Staat verwendet werden, um die Pharmakawirkung zu überprüfen. Das kann doch nicht sein, dass man sozusagen angewiesen ist, erst wieder auf Forschungen, die die Firmen selber machen, dass es nichts anderes gibt.
Hundertprozentige Zustimmung, aber zur zweiten Frage kommt dann noch was, wo ich Ihnen noch was zeigen will, weil das wird genau Ihre Frage dann beantworten. Und zum Ersten, in der Onkologie gibt es auch immer die Option des Nichthandelns. Oder, also erstens einmal, dass man Nebenwirkungen überhaupt einmal der Wert findet zu erwähnen. Und dann gibt es durchaus Bereiche, wo man sagt, man tut jetzt nichts. Punkt. Weil eben der Nutzen so gering ist oder die Nebenwirkungen so groß ist. Oder wenn man nicht noch weiter Dinge in sich aufnehmen will, von denen man nicht so überzeugt ist. Nur da muss der Patient eben exponiert sein in diesem Wissen, dass es die Möglichkeit gibt, auch einmal nichts mehr weiter zu tun. Und wenn Sie zum Beispiel das Buch von Werner Schneider, ich weiß nicht, ob Sie das heißt, Krebs, wo er einfach über viele Monate den Tod seiner Frau schildert, retrospektiv, das ist total berührend. Aber es ist genau das, was passiert. Noch und noch und noch, mit der Hoffnung, dass das noch und noch und noch zur Heilung führt. Und letztendlich stirbt sie genauso mit all den Dingen, die getan worden sind.
Wir haben eine Frage noch ganz hinten, und dann müssen wir nicht.
Eine Frage, die mich interessiert, und zwar brennend interessiert, ist das, wer legt eigentlich die Preise für die Präparate fest? Wieso kostet das 2,5 Millionen Euro, wie Sie gesagt haben? Wenn das so ein großer Markt ist, und das müssten doch viele Pharmafirmen daran interessiert sein, da das Geschäft zu machen. Die würden sich aber dann gegenseitig irgendwie unterbieten und der Preis müsste ja dann fallen. Oder wie funktionieren diese Märkte? Gibt es da keine Konkurrenz oder wie werden die Preise festgelegt? Und wieso akzeptieren die Ärzte so etwas?
Das eröffnet ein riesiges weiteres Gebiet. Also es heißt, es ist die Forschung, die die Preise in die Höhe treiben. Wenn man sich aber allerdings die Zusammensetzung der Arzneimittelpreise sich anschaut, dann kommen nur ungefähr 15% gehen in die Forschung hinein, dafür aber 30-40% ins Marketing, damit eben die Märkte bearbeitet werden. Und Konkurrenz gibt es also gerade bei neuen Einführungen eben nicht, sondern die Konkurrenz kommt dann meistens 2-3 Jahre erst später. Das heißt, man hat zunächst einmal den gesamten Markt für sich alleine, deswegen gibt es auch wenig Verhandlungsbasis. Aber gerade im Zusammenhang mit der HPV-Impfung, mit diesen unglaublich gigantischen Preisen, habe ich mich gefragt, warum nicht die ganzen europäischen Gesundheitsminister und Ministerinnen sich um einen Tisch gesetzt haben und gesagt, so, und wir machen jetzt Preisverhandlungen für ganz Europa. Und jedes einzelne Land hat allein verhandelt, eine eigene Politik gemacht, finde ich völlig widersinnig.
Also ich glaube, wir können noch was herausholen.
Viel.
Ich möchte jetzt wieder einen großen Sprung machen. Da vorhin zur Demokratisierung des Gesundheitswesens. Einfach einen Beitrag meinerseits zu leisten. Ich fand das auch sehr gut. Mir ist aber auch klar, dass das Problem natürlich dort liegt. Es sind ja heute in der Realpolitik, wo, sage ich mal, 100% der Bevölkerung betroffen sind. Ja, wie man beim letzten Mal gesehen hat, also als Arbeiterkammerwahl, also unter 50%, die sich überhaupt beteiligt haben. Dasselbe Thema werden wir natürlich auch dann bei diesen Gesundheitsthemen haben. Es werden sich halt nur 5 oder 10% der Gesamtbevölkerung beteiligen. Aber es müssen halt eh die anderen 90% mit dem zufrieden sein, was diese demokratische Entscheidung, die ja schlussendlich eine Demokratur ist, ja, mit dem müssen sie sich abfinden. Aber es wäre so, dass halt das ganze Gebiet mehr in den Fokus gerät. Und ich habe bei denen, die bisher durchaus interessiert sind, aber keine Mitbestimmung haben und auch nicht vorhaben, in irgendwelchen Medizinorganisationen oder sonst wo aktiver zu werden. Also Demokratisierung wäre sicherlich nicht schlecht.
Naja, mit steigender Arbeitslosigkeit, die sicherlich kommen wird, gibt es geringere Beiträge in die Sozialversicherung, also werden weniger über das Gehalt abgeführt und dementsprechend gibt es weniger Geld und der Ressourcendruck wird noch größer werden, wie er eh schon ist. Und aber von dort kommt auch die gewisse Reformbewegung. Also meine Hoffnung ist groß, dass in diesem extrem autoritätshörigen Land endlich auch einmal etwas in Bewegung kommt, Dinge in Frage zu stellen.
Wegen den Preisen oder das... Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, oder? Bei uns ist beim DeFi oder die Abdeckklappe aus Plastik abgebrochen, oder? Wir haben da bei unserem Lieferanten gefragt, kann der uns so eine Plastikkappe liefern? Ja, hat er gesagt, 1000 Euro kostet das. Und dann haben wir uns das selber machen lassen und dann hat es 20 Euro gekostet. Also das heißt, auf solchen Dingen, wo Medizin draufsteht, oder wird scheinbar überhaupt nicht drauf geachtet, was jetzt eigentlich wirklich der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Genauso wie Sie das gesagt haben, Präparate mit 2% Wirkung werden einfach eingesetzt, aber wer von uns würde sich zum Beispiel einen Computer kaufen, der nur in 2% der Fälle wirkt? Oder zum Beispiel ein CD, das vielleicht nur in 2% der Fälle der irgendwas diagnostizieren kann? Oder und dann Nebenwirkungen auftreten, nicht, dass der Patient nachher Schädelweh bekommt und 3 Tage lang matt da liegt.
Ja, aber es ist eben kein Markt. Ein Markt ist ein solcher, wo es einen Einkäufer und einen Verkäufer gibt und der Einkäufer kann bestimmen, ob die Schokoladekekse ihm gepasst haben oder ob das Auto funktioniert. In diesem Fall ist es eben sind mehr Player im Spiel und diejenigen, die einkaufen oder die mit der Nachfrage was zu tun haben, die Ärzteschaft, sind nicht diejenigen, die es kriegen und deswegen funktioniert der Markt nicht. Das ist genau der Punkt. Der Patienteninformation.
Sie haben jetzt gerade Stichwort Player gesagt, da ist mir jetzt selber was eingefallen. Ich glaube, wir dann da herumdiskutieren, aber in erster Linie müssen wir uns selber auch an der Nase nehmen. Es geht darum, jeder will nur das Beste und das Teuerste haben. Und man kennt den Placebo-Effekt, da sind Studien auch veröffentlicht worden und, wo das Medikament nicht gewirkt hat, sondern einfach so der Mensch wieder gesund worden ist. Oder wenn man sagt, okay, man hat jetzt Herzerkrankungen, man sollte Ernährung umstellen, Sport machen und solche Sachen. Ich glaube, dass da in erster Linie viel Potenzial oder Ersparnis ist bei uns, einmal bei den Patienten selbst. Die andere Sache ist, was wir nachher noch ein Dorn im Auge ist, ist die Politik. Und die verschlingt extrem viel Geld. Und ich glaube eher, dass man es da einmal ansetzen sollte. Und ich weiß nicht, ob ihr betreffend LGA was das, keine Ahnung. Aber da war zum Beispiel auch ein Schritt da, wo man Kosten sparen kann. Elektronische Krankenakte. Da geht es darum, Vernetzung allgemein. Ich weiß nicht, ob Sie da mit dem...
Ich weiß, wovon Sie reden, aber damit habe ich relativ wenig zu tun.
Also da ist extrem viel Potenzial drinnen, wo man sparen kann.
Also mir würde es interessieren für das LBI, das Bundesbeutelinstitut, wo sehen Sie Ihren Hauptwirkungsbereich? Wo können Sie am meisten bewegen? Wo geht es für Ihnen in Zukunft hin, wo Sie sagen, da kann ich in Richtung Politik, in Richtung Patienteninformation, wo immer auch wirken und dementsprechend einfach breiter und mehr Aufmerksamkeit generieren?
Also die größte Herausforderung ist das Wissen, was wir bis jetzt für die Administration oder für die Politik produziert haben, auch in Patientensprache umzusetzen, nämlich dabei nicht an Detailtreue und Tiefe zu verlieren, aber ganz verständlich zu bleiben. Das ist gar nicht einfach. Wir haben das versucht bei der HPV-Impfung aufzuschlüsseln für eine Patientenbroschüre, was an den Werbebotschaften stimmt, was nicht stimmt, warum das genauso gesagt wird und warum. Wie ein Patient sich selbst entscheiden kann, ob er jetzt seine Tochter oder sich selbst impfen lassen soll. Das war nicht einfach, das runterzubrechen, ein komplexes medizinisches Wissen. Aber in die Richtung müsste es gehen, weil ich glaube, wir müssen alle wissen, wir müssen uns den Sand aus den Augen herauswischen, dass eben nicht permanenter Fortschritt stattfindet. Und dazu müssen wir aber wissen zuerst. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss, weil ich muss dann zum Zug, muss ich Sie trotzdem noch mit weiterem Wissen ganz kurz konfrontieren, weil das ist nicht unspannend. Also bei diesem Präparat, diesem onkologischen Präparat, das ich Ihnen gezeigt habe, das heißt eben Herceptin, und da gibt es verschiedene Zulassungsstudien, Und wenn wir jetzt sagen, also nur um Ihnen zu zeigen, wo diese 2% herkommen. Also da kriegen, haben 3.000 oder 2.000 Patienten sind in dieser Studie geführt worden, davon die einen 1.000 oder 1.500 im Studienarm, das heißt, die haben das Präparat gekriegt und die anderen haben es nicht gekriegt. Die Wahrscheinlichkeit, trotzdem man eben Herzetin gekriegt hat, zu versterben, ist in diesem Fall 1,9, sagen wir mal, ist in der auf der zweiten Ebene 1,9 gewesen, mit also ohne Herzeptin 3,4. Und das ist eben die Diskrepanz von diesen 2%. Das heißt, dort ist der eigentliche Nutzen. Was wir dann in den Medien hören, ist aber nicht die 2%, sondern die relative Risikoreduktion, sondern eben der Abstand von 1,9 auf 3,4 ist relativ, sind jetzt 30, so um die 40%. Und dort, das ist tatsächlich ein medizinischer Fortschritt. Das ist ausgesprochen selten, dass ein relativer Abstand von 30-40% überhaupt passiert. Aber das ist gar nicht so sehr das, was ich Ihnen jetzt sagen will. Das sind alles Zulassungsstudien der Firma gewesen. Und dann gab es eben, und jetzt zu der Dame von vorhin, warum machen wir keine unabhängigen Studien? Also dann gab es eine kleine, feine Studie in Finnland, die herausgefunden hat, nämlich in den Zulassungsstudien sind immer die idealen Populationen drin. Das heißt, da habe ich den idealen Patienten drin, der hat nur die eine Krankheit, kriegt nur das eine Präparat, ist also quasi nicht verseucht durch andere Präparate oder durch andere Krankheiten. Also die hat ein klares Profil. Und diese eine Studie hat eben das mit einer normalen Population gemacht und hat gezeigt, dass dasselbe Präparat nur 9 Wochen statt ein Jahr gegeben, und das ist wiederum, es geht hier um Märkte, also 9 Wochen ist deutlich geringer, dieselben Effekte bis sogar wesentlich bessere Effekte erzielen kann mit demselben Präparat, aber wenn man es eben nur 9 Monate ein hochtoxisches Präparat nimmt, hat man dementsprechend nur 9 Wochen hat man weniger Nebenwirkungen. Das ist ja eine logische Konsequenz, wenn man es früher wieder absetzt, also nur ein Jahr. Okay, was hat man daraus gemacht? Die internationale Onkologen-Community hat aufgeschrien und gesagt, wir brauchen jetzt aber eine genauso große Studie wie die Zulassungsstudien, nur mit öffentlichen Geldern und nur eben mit normalen Menschen, also mit normalen Patientinnen. Und dann hat man international begonnen, Studienteilnehmer zu rekrutieren und ist draufgekommen, dass es sie nicht gibt. Dass alle so diese Brustkrebspatientinnen, die eben HER2 positiv sind, alle in den Studien drinnen von den Herstellern. Weil die natürlich, und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern wiederum die Worte eines sehr renommierten Menschen, des Herausgebers vom Lancet, das ist also die medizinische Zeitschrift, dass man weiß, dass manche Studien overpowered sind. Das heißt, viel zu viele Patientinnen mit einem, damit sie vom Markt genommen werden, damit kein Konkurrent genau mit denen Studien machen kann. Und inzwischen gehen die ganzen großen Studienteilnehmer gehen in den Osten Europas, weil dort gibt es noch die Patientinnen, die Rohmaterial sind. Also sprich, die also nicht Chemotherapien und alles, wo man einfach die Effekte nicht mehr unterscheiden kann, was eigentlich was für einen Effekt hat. Deswegen verschiebt sich das alles zunächst einmal in den Osten und dann letztendlich in die dritte Welt hinunter mit den Studienteilnehmern. Also allein für dieses Präparat gibt es 192 Studien vom Herstellen des Präparates. Und dieses Präparat, das erfunden wurde, ich weiß nicht, ist patentgeschützt, aber diejenigen, die das Präparat erfunden haben, haben es nicht patentieren lassen. Das heißt, die haben nicht einmal was davon. Die haben einfach freies Gedankengut, wie halt manchmal die Wissenschaft auch noch so ist, dass sie etwas produziert, ohne dass Geld fließen muss. Zum Abschluss des heutigen Tages wollte ich nur aufrufen zum zivilen Ungehorsam. Wir müssen nicht alles glauben, was in der Werbung uns verkündet wird, sondern wenn wir einfach viel kritischer sind, auch wenn an unserem eigenen Körper, was wir an uns heranlassen, zu hinterfragen, ob das alles wirklich so einen Sinn macht.
Ich nehme das jetzt als Schlusswort und sage herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein erster Einblick, den Sie uns ermöglicht haben, dem ganz, ganz viele Fragen wieder auftauchen und weitergeführt werden können. Sie sind noch ein bisschen da und wir können noch im Zielgespräch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Ich möchte jetzt auf 2 Veranstaltungen noch hinweisen, die jetzt morgen und übermorgen im Kepler Salon stattfinden. Und zwar morgen außer der Reihe eine aus extra Europa raus, Frauen an der Macht, das norwegische Modell. Und am Mittwoch regiert
Geld, die Welt zugrunde, ist da die Frage, mit Michaela Kepplinger, Mitterlehner und Thomas Moors. Und dann noch am 20.04. warum Schule so ist, wie sie ist. Also herzlich willkommen bei den nächsten Terminen und jetzt noch einen schönen Abend.